willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Und ich habe einen ganz wunderbaren Gast hier, weil er so vielen Menschen hilft. Und das ist, ihr kennt ihn alle, entweder unter seinem Namen Tim Schlenzig oder unter Mai Mank. Also wo immer er euch begegnet, ob in Büchern, im Podcast oder wo auch immer, mit seinen tollen Weisheiten habt ihr sicherlich auch schon längst diese Besonderheit herausbekommen, dass er nicht versucht, diese Optimierung oder Selbstoptimierung auf dem Wege von schneller, weiter, höher oder irgendwie so etwas, sondern dahin zu gehen, wer bist du? Und reicht das nicht auch? Und wie kannst du dem mehr Raum geben und so etwas? Also das wollen wir hier jetzt alles ein bisschen erforschen, was da alles möglich ist, welche Wege du für dich gefunden hast. Und einfach hier an dieser Stelle herzlich willkommen, lieber Tim.
Vielen, vielen Dank, Greta. Ich freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Ich glaube, es ist unser dritter oder vierter Podcast zusammen. Wir waren bei mir, wir waren bei dir. Ich weiß
Herrlich.
nicht genau, aber
Wunderbar,
schön,
kann
dass
gar
es
nicht genug
wieder
sein.
soweit
Kann
ist.
gar nicht genug sein.
Dito.
Ja, dann haben wir uns auch persönlich schon mal in München getroffen. Das fand ich
Stimmt.
auch sehr, sehr,
Stimmt.
sehr, sehr schön. Wundervoll.
Fand ich auch, ja.
Ja, also wir können einsteigen, vielleicht mit deinen letzten Büchern. Also ich habe hier zwei, aber es gibt schon wieder ein neues. Dieses hier kennt ihr eigentlich schon. Sei dein eigenes Zuhause. Unglaublich kostbar. Und das habe ich ja jetzt schon zweimal verschlungen. Und das leise Ja, da will jemand einen neuen Weg für sich finden im Leben. Und magst du mal schildern, wo er landet? Und ne, so können wir gar nicht einsteigen, merke ich gerade, das ist viel zu breit. Sondern, also ich verrate das jetzt mal, derjenige macht ein Beerdigungsinstitut auf, wird Bestatter. Und nur falls du Zuhörer jetzt glaubst, das ist nichts für dich, du wirst erstaunt sein, was da für Kostbarkeiten drin sind. Vor allen Dingen, wenn man mit dem Gedanken unterwegs ist, mir ist das draußen zu laut. Mir ist das zu viel, zu bunt, zu hektisch, zu, ich brauche Ruhe. Und so hat dieser Mensch ja auch angefangen und stellt dann Veränderungen an sich fest. Wollen wir da mal einsteigen und gucken, was waren die Sehnsucht dieses Mannes, auszusteigen? Vielleicht magst du das mal schildern.
Ich glaube, die Sehnsucht dieses Mannes war, seine Ruhe zu haben. Und da ist ein Bestattungsinstitut aufzumachen, auf den ersten Blick keine dumme Idee.
Ja.
Vergnügungspark oder Disco wäre schlechtere Idee gewesen. Also nachvollziehbar, hat aber, das muss ich jetzt gleich eigentlich im selben Satz erwähnen, für ihn gar nicht so gut funktioniert erstmal, weil seine Grundannahme nämlich falsch war, dass er dort seine Ruhe hat, weil er eben nicht nur mit den Toten zu tun hat, sondern vor allem auch mit den Lebenden. Und natürlich ist die Art der Kontakte dann eine andere, aber er selber ist halt noch derselbe. Er hat sich mitgenommen und deswegen funktioniert das nicht mal ansatzweise so gut, wie er dachte, dieser Wechsel im Außen.
Finde ich ganz wunderbar schon mal so vorweggenommen. Und trotzdem sind ja ganz viele Kostbarkeiten da drin. Also du bringst uns ja auch noch so durch die Hintertür näher, wie Menschen überhaupt mit der Endlichkeit des Lebens umgehen und was da für uns auch für Schätze drin sind, wenn wir das mal etwas weiter durchdenken. Wenn wir, okay, das weiß man von der Theorie her sicherlich auch sonst, wie so oft bei diesen Weisheiten, dass man das hier drinnen schon irgendwie weiß und es trotzdem nicht in die Wirklichkeit kriegt. Dieses hätte ich jetzt noch mal die Chance, mit diesem Menschen einen Tag zu verbringen oder so, was würde ich da alles anders machen? Und dann natürlich auch die Frage, kann ich das nicht auch jetzt schon anders machen? Also muss ich erst wirklich mit dem Kopf vor die Wand laufen oder geht das auch anders? Und da hast du ja auch noch mal einen ganz breiten Fächer aufgemacht. Was bedeutet dieses Thema für dich heute? Und auch nachdem du dieses Buch geschrieben hast, was hat dieses Buchschreiben mit dir gemacht?
Bei mir ist es, die Antwort ist jetzt, ich kann nicht direkt darauf antworten oder ich kann nicht so antworten, wie man es jetzt erwarten würde. Für mich war die größere, also eigentlich ist es ein Buch übers Loslassen und übers Befreitsein.
Ja.
Auch Befreitsein von dem eigenen Wahnsinn in sich selber. Und ich habe mich aber von was anderem befreit. Ich habe mich jetzt nicht von meinem Gedanken über den Tod befreit oder so. Das war gut, dass es mal rauskam, aber mir ging es um was anderes. Für mich war die Befreiung, ein Buch zu machen, auf das ich Lust hatte, auch wenn es nicht klassisch ratgeberisch ist. Weder in langen Texten noch in Gedichten, sondern es ist eine Geschichte. Und die Idee hatte ich schon, oder den Wunsch hatte ich schon ganz, ganz lange. Und ich habe immer gedacht, ich kann das nicht, geht nicht, andere können Geschichten, kann ich nicht. Pech gehabt, schade. Und dann habe ich es halt mit diesem Buch trotzdem versucht und mich davon befreit. Und zwar nicht von den Gedanken, sondern eher inmitten dieser Gedanken. Da war immer noch der Gedanke, ich kann es nicht. Aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Und für mich persönlich war das die größte Veränderung.
Etwas zu machen, von dem du glaubtest, dass du es eigentlich nicht kannst, ist es das?
Ja, und von dem ich aber, das ich aber gern machen wollte.
Welche Stimme in dir ist dann so überlaut und sagt, du kannst es nicht?
So ziemlich alle Stimmen, bis auf die eine, die sagt, aber guck mal, du hast doch Lust drauf. Du hast doch Lust drauf. Und vielleicht ist diese Lust drauf, genug, um irgendwas zu tun.
Ist das, das wäre eigentlich nochmal eine andere Frage an anderer Stelle vielleicht gewesen, diese Stimme, die für dich spricht, ist das mein Mann, dein innerer Mönch?
Es wäre schön. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das so ist, aber es wäre schön. Das ist ein tröstlicher, schöner Gedanke. Und von der Hand zu weisen ist er auch nicht, weil irgendwie ist da ja was Stabiles, Ruhiges in jedem von uns, egal wie viele Probleme wir hatten und haben, glaube ich, hat jeder Mensch noch diese Stimme in sich, die sagt, nee, probierst du nochmal so oder hey, das ist nichts mehr für dich oder komm, schau mal, was passiert. Und das ist eine ruhige Stimme, also die schreit normalerweise nicht, die schiebt keine Panik, die motiviert auch nicht, sondern das ist eine ruhige Stimme, die sagt, probier's doch mal so, wie wär's denn? Insofern glaube ich, so ein innerer Mönch ist jetzt nicht das schlechteste Bild dafür.
Sehr schön. Ist das andere ein Krieger? Oder sind die vielen anderen Stimmen, weil du sagtest ja gerade am Anfang, so fast alles, bis auf diese eine Stimme, so fast alles ist immer, hat tausende Argumente, wieso du das nicht machen solltest oder so. Und wie schaffst du es, dass dann diese leise Stimme das Sagen hat?
Das ist eine gute Frage. Ich schaff's auch oft nicht, also das schon mal vorweg. Ich glaube, mein Widerwille gegen Dinge, die ich tun sollte und die vernünftig wären, ist dann oft so groß, dass mir nur noch das bleibt, worauf ich Lust habe. Und ich glaube, langsam zu verstehen, dass das kein Defekt ist an mir, sondern eine Art und Weise, wie mein Gehirn funktioniert. Das ist nicht die typische Funktionsweise des Gehirns, glaube ich. Es gibt viele Menschen, die einfach sagen können, ich bin an Punkt A, ich will an Punkt B und dafür sind diese Schritte nötig und die mache ich jetzt einfach. Wo ist das Problem? So sind viele, glaube ich. Und dann gibt es eben
Diese
Menschen.
exakte Klarheit, verzeih, dass ich dich da unterbreche.
Ja?
Du meinst, dass die diese exakte Klarheit haben?
Die haben genug Klarheit, um jetzt zumindest mal den nächsten Schritt zu machen. Meinst du nicht?
Wie meinst du, ist der Anteil der Bevölkerung, die dieses...
Boah, schon überwiegend. Also vielleicht, ich hätte vermutet überwiegend, ja. Meinst du nicht?
Nee. Wir haben auch so viele Gründe, etwas nicht zu machen. Also wenn ich da jetzt so einen Prozentsatz angeben sollte, okay, wir bewegen uns da jetzt gerade in so einem Maß, keiner von uns kann das irgendwo beweisen, oder da würde ich sagen, diese exakte Klarheit haben vielleicht 12%. Dieses Sitzen bleiben auf dem Sofa, was wir so oft als Symbol nehmen, die Komfortzone nicht verlassen wollen, all diese Begriffe fallen mir da jetzt ein, wenn wir darüber reden. Das ist doch viel häufiger.
Ja, Gegenbeweis, ne, Beweis ist nicht, aber Gegenargument. Wie viele Menschen sind in ihren Jobs unglücklich? Es ist trotzdem irgendwie vernünftig, weiter dahin zu gehen jeden Morgen. Und viele können das auch. Viele können sagen, ich hasse diesen Job oder ich mag ihn zumindest nicht oder er passt nicht mehr zu mir, aber ich habe ihn jetzt halt, ich brauche dieses Geld, deswegen gehe ich dahin. Das ist jetzt nicht unbedingt die Klarheit, was ihre Zukunft betrifft und auch kein Ausbrechen aus einer Komfortzone, aber es ist zumindest die Möglichkeit zu tun, was nötig ist.
Ach so, dann haben wir gerade nicht in,
Ich
dann
glaube,
habe
es
ich
ist
dich nicht
beides.
richtig
Also,
verstanden.
ja.
Denn die meine ich gerade, dass die haben doch nicht die Klarheit. Also die wissen, dass der Job ihnen nicht gut tut. Also das Gallup sagt uns ja, 10% sind ja nur glücklich mit ihrem Job, ne? Und die anderen machen Dienst nach Vorschrift oder haben innerlich gekündigt. Die wissen und fühlen jeden Tag, dass das nicht das Richtige ist und machen es trotzdem. Das ist doch nicht die Klarheit, also so wie ich es verstanden habe.
Nee, das ist keine Klarheit, aber es ist die Möglichkeit, Dinge zu tun, die erstmal vernünftig sind, also die getan werden müssen, zum Beispiel. Also nicht, ich finde das kein gutes Lebensmodell, ne? Jetzt also seinen Job zu hassen
Ah,
bis zum
okay.
letzten Tag.
Dann.
Aber es ist zumindest möglich für die, wenn man so sagen will, zu funktionieren. Und ich glaube, wenn man diesen Menschen sagen würde, hier hast du diese Klarheit von mir, ich sage dir jetzt genau, was du machen musst, du willst an dieses Ziel. Und ich sage dir genau, mach A, B, C, D. Da gäbe es viele, die das dann könnten, wenn sie diese Klarheit hätten. So. Und bei mir und ich glaube, bei vielen anderen reicht Klarheit nicht, beziehungsweise hat noch andere Komponenten, die dazugehören. Nämlich die Lust darauf, das wirklich tun zu wollen, und zwar die Schritte. Es gibt Menschen, die funktionieren nicht so gut über Ziele. Ich habe auch immer gedacht, warum klappt das für mich nicht mit diesem Ziele setzen und Ziele erreichen? Weil für viele scheint es ja zu funktionieren. Für mich halt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das hat überhaupt keinen Sinn, mir ein Ziel zu setzen. Oder also sehr selten nur. Wenn ich nicht den Prozess bejahe, dann werde ich es nicht tun, egal wie sinnvoll, klar, klug der Plan ist.
Ist es nicht
Und
ein
damit, ja.
No, Entschuldigung.
Und damit habe ich lange gehadert. Das wollte ich nur noch sagen. Also ich habe mich ganz lange gefragt, warum kann ich das denn nicht? Es ist doch logisch, dass man so vorgehen sollte. Und ich sehe ja auch andere, oder sie stellen sich zumindest so dar, die das tun können. Diese nötigen Sachen, vernünftigen, nötigen Sachen machen können. Und ich konnte es halt nie so gut.
Also, wie ich das gerade verstehe, und da bin ich vielleicht auch ein bisschen schwerfällig gerade, dem zu folgen oder so, ist, ich würde dir gratulieren dazu, dass du einen gesunden Mechanismus in dir hast, der dich nicht tun lässt, was dir nicht gut tut. Könnte man das auch so formulieren?
Ich musste jetzt kurz nachdenken, weil ich auch viele ungesunde Mechanismen in mir habe und dann ist es schwer, den einen jetzt als gesund rauszugreifen. Aber
Vielleicht ist die Bewertung mal, Bewertungen sind ja sowieso mal ein bisschen schwierig, weil man sich da selber so einkesselt. Aber es geht da bei mir um das Verstehen. Ich könnte heute nicht die Menschen beneiden, die einen tollen Mechanismus haben, wie sie funktionieren. Das halte ich für ein ganz gefährliches Ding.
Ich beneide sie auch nicht mehr, aber ich habe lange an mir gezweifelt, warum ich das nicht kann. Weil es gibt Bereiche, Einsatzfelder, wo das gut ist, wenn man es kann. Also manchmal hat man auch ein Ziel und da muss man vielleicht auf eine bestimmte Weise Dinge tun und dann kommt man dahin und dann ist es auch gut, mal zu funktionieren, wenn es das Ziel wert ist und wenn das passt und so weiter. Und das hätte ich gern mehr in mir. Also diese Dinge auch tun zu können. Also ich würde jetzt gern ungern zu einem Roboter werden, aber das auch im Portfolio zu haben an Handlungsoptionen, hätte schon vieles leichter gemacht.
Ja, das ist vieles leichter macht, kann schon sein. Also ich nenne das so in mir diese Schwellen überwinden müssen. Und mein letztes Beispiel war, das können auch viele verstehen, bei dem Thema Steuer. Ich muss noch Steuer machen. Ja, ich muss das noch da und ja, und dann wurde ich schon angemahnt und do. Und jetzt fehlt noch dieses und das. Und dann habe ich Gott sei Dank mal einen lichten Moment gehabt und hat mich gefragt, wenn du kein Geld verdienen würdest, müsstest du keine Steuer machen. Willst du das? Und ich konnte somit diese Schwelle niedriger setzen. Ich rufe jetzt nicht Halleluja, ich mache Steuer. Aber ich muss das nicht mehr überwinden. Das heißt, ich habe mir für Sachen in meinem Leben, dazu gehört damals auch Betten machen und sowas, also diese Eintönigkeit des Alltags, wo ich feststellte bei mir, oh Gott, ich hake ja einfach nur mein Leben ab. Ne? So, jetzt hast du Badezimmer sauber gemacht, Betten gemacht und eingekauft und gekocht und so. Und wann findet denn mein Leben statt? So hatte ich das damals so ein bisschen eingeteilt. Und da dachte ich, so kannst du das nicht machen, das geht nicht. Und dann habe ich mir tatsächlich so Gründe gesucht. Also Betten machen, da mag es jemand geben, der mich beneidet, weil er das körperlich oder wie auch immer nicht kann. Also wie gesagt, ich habe dann auch nicht das Betten machen mit Halleluja verbunden, aber es war nicht mehr, dass ich was überwinden musste. So. Und zum Ziel würde ich gerne noch sagen, ich halte Ziele tatsächlich heute auch für unklug. Eine Richtung habe ich gerne und Möglichkeiten noch lieber. Aber ich habe bei mir gemerkt, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, habe ich Scheuklappen. Ich sehe nicht mehr die anderen Möglichkeiten rumrum, was ich da machen kann. Also ich bin kein Freund von Zielen, aber liebe Möglichkeiten, sagen wir mal so. Das ist aber jetzt auch vielleicht eine Wortdefinition oder so etwas.
Nee, das glaube ich nicht. Also ich kann das, denke ich, ganz gut nachvollziehen, was du sagst. Was ist denn dann für dich ein Kriterium, wenn kein Ziel? Nach welchen Richtungen oder Möglichkeiten du schaust oder in welche Richtung du gehst? Wonach guckst du dann, wenn es nicht so ein äußeres Ziel ist?
Also erstmal schon die Möglichkeit in mir zu haben, dass es das Ziel nicht sein wird. Das ist mir wichtig. Also dieses, was möchte ich erreichen? Ich möchte ein ganz toller Saxophonspieler werden und dazu muss ich üben. Und so, das hat eine gewisse Offenheit für mich. Da ist nicht, ich will bei der Olympiade dabei sein. Vielleicht ist das ein gutes Beispiel, was man schon oft gehört hat, dass Sportler zum Beispiel, wenn sie dieses Wahnsinnsziel erreicht haben, dieses, und was kommt danach? Also das finde ich bei einem Ziel nicht gut.
Ich glaube, ich habe
Also
neulich ein Video gesehen von Michael Schumacher, wo er irgendwie, ich weiß nicht, ob es die erste Weltmeisterschaft war oder die siebte, wo er dann, ne, auf Platz 1 aller Zeiten war und wie er in der Pressekonferenz danach da sitzt und weint.
ja.
Und vielleicht nicht weint aus Dankbarkeit und Glück, sondern vielleicht weint, und auch nicht, weil jetzt der Druck von ihm abfällt, sondern vielleicht weint, weil er jetzt nicht mehr weiß, was da noch vor ihm liegen
Ja,
soll.
genau. Was gibt es da noch für Höhepunkte? Und das, glaube ich, das passiert, wenn man Ziele so punktgenau formuliert und dahin will und bereit ist, auch dafür einen ganz hohen Preis zu zahlen. So wie du vielleicht am Anfang gesagt hast, dann können die funktionieren. Und der Preis ist manchmal so hoch. Also was ist denn Leben? Da könnten wir fast schon eintauchen. Bin ich hier, um dieses Ziel da hinten zu erreichen? Oder was ist denn der Weg?
Ich habe letztes Jahr mich dafür interessiert, eine Ausbildung zum Sterbebegleiter zu machen,
Ja.
weil mir das schon lange hat mich immer wieder angeflogen. Und dann habe ich jemanden angeschrieben aus einem Hospiz in München
Ja.
und gefragt, wie das mit den Ausbildungen so ist und so weiter. Und derjenige war früher CEO von BlackBerry, dieser Telefonfirma.
Ja, kenne ich noch.
Ja, genau. Und Der war irgendwann, also als CEO hat er sehr, sehr viel Arbeitszeit gehabt jede Woche. Also der hatte 70 oder 80 oder 100 Stunden Wochen sicher. Und ich habe ihn gefragt, was diese CEOs so ausmacht. Und er hat gesagt, eine Sache macht diese CEOs aus: Verzicht. Und das ist genau das, was du auch gerade gesagt hast. Also das hat einen extrem hohen Preis. Warum ich jetzt gerade auch an den wieder denke, ist, dass der dann an einem Flughafen war und ein bisschen Zeit überbrücken musste und in so einen Buchladen gegangen ist und ein Buch in die Hand genommen hat, das ziemlich bekannt ist, die 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen.
Ja.
Von einer australischen Palliativschwester hat das dann so in der Hand gehabt und hat drin geblättert und ein bisschen reingelesen und hat dann ziemlich schnell gesagt, fuck, ich mache ja alles falsch. Ich mache ja alles falsch. Und kurz darauf hat er gekündigt
Ach was.
und eine Ausbildung zum Sterbebegleiter gemacht und sich halt in so einem also eine wichtige Funktion im Hospiz übernommen. Es hat dann noch zusätzlich so ein Startup, auch im Gesundheitsbereich, aber der hat da wirklich dann sein Leben sehr stark verändert. In der indirekten Konfrontation mit dem Tod durch dieses Buch.
Ist ja erstaunlich, dass gerade dieser Mensch dir da begegnet ist bei deiner Frage, oder? Seid ihr dann auch noch in Einzelheiten gegangen im Gespräch,
Ja,
oder?
wir haben lange gesprochen, genau, wir haben lange gesprochen. Und ich hatte andere Vorstellungen an, was diese Arbeit als Sterbebegleiter angeht. Es ist nämlich sehr unterschiedlich. Also wenn man bei einem ambulanten Hospiz ist, also Menschen zu Hause besucht, dann sind die Patienten oft sehr alt und in oft einem wirklich sehr schlechten Zustand, sind sehr dementkrank und so weiter. Und da geht es bei dem Job eher darum, vielleicht auch mal bei denen zu sein, aber es geht auch viel um Entlastung für die Angehörigen. Ich bin bei deinem Mann, dann kannst du jetzt mal schwimmen gehen. Sowas. Und das Hospiz zuerst, die bauen, glaube ich, gerade ein stationäres Hospiz, ist aber ein ambulanter Dienst. Es wäre also dieser Job. Meine Vorstellung davon war eher eine, die in einem stationären Hospiz ist, wo auch jüngere Patienten sind, die vielleicht eine schwere Krebsdiagnose haben und da die letzten Wochen, Monate und so weiter verbringen und mit denen man dann reden kann. Das war eher mein Bild, davon. Und da muss ich jetzt mal schauen, wann, wie ich da weitergehe. Aber das, was ich ursprünglich dachte bei ihm in diesem Hospiz, das war eben nicht das, was ich mir dann so vorgestellt hatte im Vorfeld. Weil man muss es ja wissen, es ist schon eine krasse Aufgabe und da muss man schon wissen, was man da
Dann
sucht, dass man
erwartet,
es auch als erfüllen kann und ausfüllen kann. Genau. Und dann macht man halt eine Ausbildung dazu, die dauert, glaube ich, sind meistens so zwei größere Module. Ich glaube, es dauert ein Jahr oder 2 Jahre. Und dann kann man da ehrenamtlich tätig sein.
ja. Warst du schon mal in einem Hospiz und hast jemanden besucht?
Nee. Also, nee, ich war bei meiner Oma im Heim, auch als klar war, dass sie nicht mehr lange leben wird. Ich weiß nicht genau, wie es anders ist in einem Hospiz, wie auch die Stimmung da anders ist, weil die
Ja,
Patienten eben
ist
auch
ganz
anders sind.
anders.
Ja, erzähl mal.
Meine Erfahrung mit dem Hospiz ist einmal, dass ich jemanden besucht habe, der sterbenskrank ist, wie man das so sagt, und das damit erlebt habe, was da für ein Frieden ist, was da für eine Ruhe und Fröhlichkeit auch ist. Ein schmerzfrei sein ist, glaube ich, sowieso garantiert. Und also das hat mich sehr beeindruckt. Aber was mich in meinem Leben wirklich verändert hat, war eine Erfahrung vom Hören. Ich war ehrenamtlich mit einer in einer Gruppe unterwegs, wo Musikstudenten Musik an Plätze brachte, wo Menschen nicht mehr in Konzerte gehen können. Und zwar mit Musikstudenten der Hamburger Musikhochschule. Und da war jemand mit einem Jazz-Ensemble im Hospiz. Und sie berichtete, dass jemand mit ein junger Mann im Rollstuhl nach vorne zu den Musikern ging, die Augen zumachte und tanzte mit seinem Rollstuhl nach dieser Musik. Und alle waren so unglaublich berührt von diesem Anblick. Und er nach dem Konzert sagte, das hätte ich mich früher nie getraut. Und da habe ich mir versprochen, ich getraue mich jetzt. Und wenn ich auf dem Rathausmarkt tanze oder irgendwie sowas mache, was ich machen will, ich will das nicht. Ich will es nicht, dass ich hinterher denke, ach, hättest du doch mal oder so. Das ist für mich eine Vorstellung, die mich sehr niederdrücken würde. Und deswegen bin ich vielleicht, ich sage ja immer, ich sei nicht mutig, aber hier ist das Wort vielleicht doch das Richtige. Ich sage immer, meine Neugier und meine Begeisterungsfähigkeit, die lässt mich in unklare Situationen hineinspringen. So die Sehnsucht oder wie wir das vorhin ja auch so genannt haben. Und also Hospiz ist ein wunderbarer Ort. Also ich höre es auch von Menschen, die ehrenamtlich da schon unterwegs sind, was für eine Bereicherung das ist. Was für eine Bereicherung es
Ich
ist.
habe mal mit einer Therapeutin drüber gesprochen, also meiner Therapeutin, der
Ja.
damaligen. Und die hat mir auch erzählt, dass einige Patienten sich ein Ehrenamt gesucht haben und auch relativ viele sogar in der Sterbebegleitung. Und dann habe ich gesagt, und hat es denen geholfen? Und dann sagt sie, ja, sie glaubt schon. Und dann sage ich, wissen Sie das? Und dann sagt sie, die kam nicht mehr zu mir.
Oh. Also ich glaube, die große Hilfe ist, dass Sie dieser Person alles erzählen können, was in ihrer Familie nicht der Fall sein wird. Also ich habe mich, aber das ist eigentlich ja vielleicht gar nicht so das Zentrum unseres Gesprächs. Wir rutschen jetzt so in andere Sachen hinein, die ich aber auch extrem spannend finde. Dieses, ich könnte mir vorstellen, ich weiß, nachher wird es vielleicht alles anders sein. Ich könnte mir vorstellen, oder das Ideal wäre, ich würde in dem Moment unglaublich neugierig darauf sein, was dann danach kommt, wenn ich nicht mehr hier bin. Und es ist aber so viel Muttersein in mir, dass ich versuchen würde, meine Kinder zu trösten, wenn die jetzt dabei wären. Bin ich vielleicht freier, ich weiß es nicht, wenn ich da alleine bin oder in einem Hospiz mit jemandem, den ich nicht trösten muss. Also ich glaube, das ist ein sehr schöner Gedanke.
Im Kleinen ist es ja dann so, das hat auch dieser Sterbebegleiter mir erzählt, das hat man auch schon oft gehört, die Personen, die er da betreut hat, die haben oft relativ lang noch gelebt, also überdurchschnittlich lange.
Ja.
Und sie sind dann gestorben, wenn er im Urlaub war. Eigentlich immer.
Dieses Loslassen. Also da habe ich aber einen sehr berührenden Vortrag von Anselm Grün damals gehört, wo eine Person so traurig war, dass sie in dem Moment gerade nicht im Raum war. Und alle sagten, du warst doch da und erzähl mal und so. Und dann hat sie sich dafür geschämt, dass sie in dem Moment nicht da war. Und dann sagt Anselm Grün, diese Person hat darauf gewartet, dann gehen zu können. Man hält sie fest sozusagen mit der Verbindung, die man dann hat. Ich weiß nicht, wie man das so richtig ausdrücken könnte, aber und das war bei meiner Mutter auch so. Die ist gegangen als der Pfleger, das war bei ihr im Altersheim. Sie war mittags nicht aus dem Schlaganfall, aus dem Mittagsschlaf aufgewacht. Sie hatte einen Schlaganfall und ist dann abends, meine eine Schwester konnte auch noch kommen. Und wir sitzen da auch und unterhalten uns. Ich wusste das mit dem Festhalten durchaus. Und also wir haben aber da gesessen und unterhalten und ihr auch gesagt, Mensch, du wirst jetzt erwartet. Mutti war 2 Tage vor ihrem 91. Geburtstag. Ne? Also sie wollte gehen und war auch der Meinung, das geht danach weiter und so. Das ist ja ganz was anderes, als wenn man einen jungen Menschen gehen lassen muss. Ne? Also da möge man das jetzt nicht falsch verstehen. Also das ist auf diese Situation vielleicht begrenzt, wenn man im Alter gehen darf. Und die hat auch, als der Pfleger sagte, da, also würde sie gerne mal aufrichten und also, dass sie etwas besser vielleicht Luft kriegt oder sowas. Und dann sind wir auf den Flur gegangen und dann war ihm das so unangenehm, so unangenehm. Und ich sagte, nee, das stimmt schon so. Und dann musste ich ihn so ein bisschen aus der Tür rausschieben, weil er nicht aufhören konnte, sich zu entschuldigen. Und ich konnte auch mit Mutti vorher darüber gut reden und sie sagte, ihr werdet euch doch mit mir freuen, dass ich dann gegangen bin, denn das ist mein großer Wunsch. Und dann habe ich das Halleluja gesungen. Also Also, dass das so möglich ist, das hätte ich als junger Mensch, also ich habe ja das Thema so hautnah mit 19 gehabt, da ist mein Vater innerhalb eines Tages an Herzinfarkt gestorben. Und das war, also das heißt, ich habe mich schon früh mit dem Thema auseinandersetzen müssen. So. Und jetzt sind wir über dein Buch, Das leise Ja und den Bestatter, zu ganz viel Persönlichem gerade gekommen, was möglich ist und was ein Weg ist. Und finde, dass du das als Möglichkeit für dich in Erwägung ziehst, ganz, ganz kostbar. Da bin ich gespannt und werde mich dann schon mal wieder anmelden für einen nächsten Podcast, um zu hören, was das dann mit dir macht und wie da der Weg ist. Und ja.
Für mich hat das jetzt schon ein Tor geöffnet, weil ich einfach gemerkt habe, ich sage nicht, dass ich es jetzt gut kann oder so, ne? Das ist beim ersten Buch und muss man jetzt nicht erwarten, dass man irgendwas Nobelpreisartiges schreibt. Aber für mich war das halt so schön, mich da einzulassen auf das, worauf ich Lust hatte und so ein bisschen in diesen Strom zu steigen. Ich meine, die eine Herangehensweise ist, das über die Reue, die man nicht haben will, zu lösen. Also man denkt an später, so wie bei diesem Mann im Rollstuhl, der da getanzt hat, und denkt sich, nee, ich möchte nicht an diesen Punkt kommen, ich möchte diese Reue gern vermeiden.
Ja.
Und der andere Zugang ist zu sagen, hier ist irgendwie so ein Strom, der fließt durchs Leben und ich schaue mal, dass ich ein bisschen häufiger reinspringe oder wenigstens mit dem kleinen C irgendwie reingehe. Und das Buch war jetzt ein bisschen mehr als der kleine C und ich habe gemerkt, dass da viel mehr Fluss noch dahinter ist und habe dann, nachdem das rauskam, irgendwie an drei oder vier Romanen gleichzeitig oder teilweise gleichzeitig, teilweise hintereinander geschrieben. Ja, genau. Bin da also richtig warm geworden damit jetzt auch. Da kommt doch vieles noch raus
Was?
in dem Jahr und fing halt an mit der Entscheidung zu sagen, ich mach's halt jetzt trotzdem, weil ich Lust drauf habe.
Was ist das für ein schöner, er wirkt so simpel, aber es war ja gar nicht so ein einfacher Schritt, sondern dann eine Erkenntnis.
Schwer zu sagen, ob das ein einfacher Schritt war. Also ich hatte keine Erkenntnisse vorher und ich bin auch ein bisschen weggekommen von diesem, ich muss Sachen erst anders in mir drin ordnen oder sehen oder sowas. Und versuche mich eher dahin zu entwickeln, zu sagen, da sind diese Gedanken und die kommen halt immer und die werden nie enden und ich werde sie auch nicht loswerden, ich kann sie nicht kontrollieren, niemand kann seine Gedanken kontrollieren, man weiß nicht, was man als nächstes denkt. Jeder Versuch, Gedanken zu kontrollieren, da gibt es ja viele Studien dazu, funktioniert nicht. Leute, die sich vor den Spiegel stellen und sagen, hier, ich bin wunderschön oder wertvoll, haben ein schlechteres Selbstwertgefühl als vor der Übung, wenn sie vorher schon angeknackst ist und so weiter. Also es funktioniert wahrscheinlich nicht gut und für mich wirklich nicht, an den Gedanken zu viel zu arbeiten. Und deswegen ist mein Weg jetzt eher zu sagen, okay, da sind diese Gedanken, aber was will ich denn jetzt eigentlich machen mit meinem Leben? Und dann mache ich das halt und weiß, dass diese Gedanken da sind. Ich weiß, dass sie bleiben werden in irgendeiner Form. Und ob ich jetzt diese Entscheidung heute treffe oder in einem Jahr, ist eigentlich egal. Also
Es ist der
es wird nicht
Weg.
leichter werden. Genau, es wird in einem Jahr nicht anders oder leichter werden. So rum gesagt, ich kann es auch genauso gut heute machen. Ich muss auf nichts warten. Ich werde mich nicht bereit fühlen. Ich werde nicht ohne diese Gedanken sein, dass alles scheiße ist, was ich mache. Also kann ich es auch genauso gut so tun.
Also ich bilde mir ein, dass es mir sehr geholfen hat, meine Gedanken zu beobachten. Ach, da seid ihr ja wieder. Wunderbar, ich weiß, ihr habt einen Job zu machen. Ne, wollt mich warnen und so. Das habt ihr auch gemacht, kann ich euch auch schriftlich geben. Ihr habt euren Job getan, ihr könnt jetzt spielen gehen. Durch das Bewusstwerden, was denkst du da jetzt eigentlich? Hilft dir das gerade hier bei der Sache oder so? Ich habe auch tatsächlich damals so ein bisschen die Argumente gesammelt. Also zum Beispiel von Lars Ahmet, der sagt, du musst mir jetzt eine stichhaltige Begründung geben, die vom deutschen Gericht anerkannt ist, wieso deine komische Meinung richtig sei oder so. Fand ich auch ganz witzig. Da habe ich jemanden gehört, der gesagt hat, du, ich habe dir ein wunderbares Grundstück in Kanada oder sonst wo, weit, weit weg, gekauft, da kannst du parken. Oder aber auch, und ich glaube, das könnte auch ganz hilfreich sein, heute Abend um 6 haben wir eine halbe Stunde, da können wir über all dieses reden, aber jetzt mache ich gerade dieses. So, also mir helfen solche Bilder manchmal. Also das, der Anfang war ja, überhaupt zu merken, was ich da denke. Ne? Denn das war ja so ein Grundrauschen in mir.
Ja.
Ich kannte auch nur negative Sätze, die ich über mich sprach. Ich kannte nichts. Das hast du aber toll hingekriegt oder so. Das musste ich trainieren. Das habe ich trainiert.
Du hast gerade gesagt, dann fragst du dich, ob dir das jetzt hilft,
Ja,
wie
genau.
hilfreich das ist. Das ist auch was, was mich an dieser Selbsthilfeszene oft nervt, dass die nicht fragt, was hilft mir denn jetzt, sondern fragt, warum? Warum ist das so? So, warum denke ich das? Und manchmal kann es sinnvoll sein, Sachen zu verstehen, wo das herkommt.
Ja.
Man kann sich aber auch darin verlieren. Also zum Beispiel ist in der jenseits der Instagram- und Selbsthilfe-Bubble ist das Thema inneres Kind zum Beispiel gar nicht so unumstritten. Da gibt
Ich
es
weiß.
durchaus viele, die sagen, es hilft dir nicht, dir da so ein armes Wesen in dir vorzustellen, so ein festes armes Wesen, das da leider da ist und du musst es finden, du musst es trösten und du musst es heilen und umarmen und dann kannst du weiterleben. Sondern du pathologisierst dich vielleicht selber manchmal, wo es gar nicht berechtigt ist. Du hängst sehr an der Vergangenheit, statt dich zu fragen, okay, was hilft mir denn jetzt? Zum Beispiel was Konkretes zu tun hier und jetzt vor
Ja.
mir. Also diese Warum-Frage, ich habe mir in hunderten von Stunden Therapien auch die Warum-Frage gestellt oft und so richtig weitergebracht hat es mich halt nicht. Und die Wie-Frage, hilft mir das jetzt? Oder das ist so simpel und fast schon plump, aber so viel besser fürs Leben.
Ja, also ich bin ja auch der Meinung, irgendwie ist das hier, glaube ich, auf der Erde so eine Schule, also was, wo ich lernen darf. Und ich muss auch zugeben im Nachhinein, und das tun vermutlich auch viele Menschen, dann, wenn es besonders weh tat, bin ich am schnellsten gewachsen. Ich habe da was begriffen vom Leben. Und was mich ein bisschen amüsiert, es hört sich jetzt sehr überheblich an, merke ich gerade, aber ich möchte es trotzdem sagen, man akzeptiert in dieser Bubble, ich gehe jetzt mal auf deine Worte ein, dass die Sterne, wie sie standen, mein Leben beeinflussen. Der eine hat nicht so viel von dem und deswegen ist er da nicht so gut und der andere. Also das wird eher akzeptiert als die Tatsache, dass man hier in etwas hineingeboren wurde oder mitgebracht hat oder wie auch immer, was nicht zu einem ewig glücklichen Leben führt. Wir haben nirgendwo einen Vertrag unterschrieben bekommen, du wirst hier störungsfrei deine Zeit verbringen, sondern es ist doch alles irgendwie etwas, wo wir dann immer wieder das Beste draus machen. Also ob die Sterne das nun vorgegeben haben oder wie auch immer, auch in welcher Familie, ich habe einen schwierigen Bruder oder weiß der Geier, was da alles nicht akzeptiert wird und deswegen muss das innere Kind da getröstet werden.
Bearbeitet werden. Also es ist ja
Ja.
wirklich ein Bearbeiten und das ist auch fast so eine Ersatzbefriedigung. Also kann das auch werden.
Ja,
Und
es kann
ich will das,
also.
ich will das gar nicht abtun. Wie gesagt, ich bin hab auch viel gemacht in all diesen Bereichen, so verschiedenste Formen von Therapien. Und es ist auch nicht so, dass nichts davon irgendwas gebracht hat, überhaupt nicht. Aber ich sehe halt immer mehr die Gefahr, die darin liegt, sich halt zu sehr damit zu beschäftigen, statt zum Beispiel zu trainieren, die Gedanken zu beobachten, zu sagen, ah, da sind irgendwelche Schrottgedanken, okay, bin ich bereit, das auszuhalten und das trotzdem zu machen, was ich eigentlich tun will, und dann mache ich es. Das ist halt schon, der Weg ist dann schon manchmal kürzer, wenn man es so macht.
Ja, und sich mal Gedanken zu machen, was ist denn das Leben hier? Ich glaube, das ist schon hilfreich. Aber seinen Weg zu akzeptieren. Also, ich meine, ich lebe ja mit ganz viel Gottvertrauen, ne? Und soll ich jetzt sagen, also ist alles ganz gut und schön, dieses Leben, fein, dass ich das Geschenk bekommen habe, aber weißt du, diesen Teil hier, den kannst du mal zurücknehmen, ne? Also den will ich nicht oder das will ich nicht. Oder auch aus meiner Vergangenheit, was will ich da nicht haben und auf was müsste ich dann verzichten, wenn das tatsächlich wegradiert würde mit Zauberhand, ja? Etwas, was schmerzhaft war. Was in meinem Leben müsste ich dann auch auf der Positivseite
Ja,
wegradieren oder so.
ich habe dieses Jahr, ja, dieses Jahr Anfang, was dieses Jahr? Oder letzte Woche? Nee, es war letztes oder dieses? Ich weiß nicht mehr genau. Nee,
Klingt
ich glaube, es war
vermutlich.
letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich eine ADS-Diagnose bekommen, die für mich sehr viel erklärt hat
Ja.
und die mir extrem geholfen hat, Erstens, indem ich mich besser verstehe. Zweitens, weil es dann halt fallweise kann jeder, muss jeder selber schauen, wie er damit umgeht. Aber gibt es halt Medikamente, die unter Umständen sehr, sehr viel besser helfen als jede Therapie, die man machen kann. Einfach, weil die Biochemie nicht stimmt, zum Beispiel, ne? Und das war für mich ein Riesengewinn. Und ADHS hat typischerweise viele Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen. Ja, wenn man Depressionen hat, plus ADS, werden die Depressionen schlimmer oder man kriegt überhaupt erst Depressionen durch ADS, weil man immer wieder scheitert im Funktionieren oder im Leben. Angststörungen sind sehr viel häufiger, Suchterkrankungen sind sehr viel häufiger. Das Leben von undiagnostizierten ADHSlern ist irgendwie im Schnitt irgendwie 7 bis 9 Jahre kürzer aus verschiedensten Gründen. Also es ist einfach wirklich eine schwerwiegende Geschichte, je nach Ausprägungsgrad. Und bei mir hat sicherlich auch einiges wirklich schwieriger gemacht. Das, jetzt, wo ich es anders kennenlerne, gerade das Leben, muss ich schon sagen, es wäre einiges leichter gewesen, wenn man das bei mir schon als Kind gemerkt hätte oder so, nicht erst mit 40. Und habe ein bisschen auch damit gehadert und dann hat mein Therapeut gesagt, okay, jetzt stellen wir uns mal vor, wie wären Sie denn gewesen ohne diesen Weg? Ich sagte, da würde ich mir mehr zutrauen. Und dann sagt er, was hätten Sie sich denn zugetraut? Ja, dann hätte ich irgendwie Businesses gegründet und so. Hätte kaufen, verkaufen, 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 Business gegründet, Sachen gemacht, geil. Und dann sagt er, okay, und wie wären Sie dann so? Ja, tatkräftig und wie noch? Naja, ich wäre vielleicht, wären mir ein paar Sachen geglückt und ich wäre vielleicht auch ein bisschen oberflächlicher gewesen, als ich es jetzt bin. Und dann hat er so ein bisschen weitergefragt und relativ schnell war ich an dem Punkt, ich glaube, diese alternative Version von mir hätte ich gar nicht so gemocht.
Nee, genau. Also,
Und das ist bestimmt mit vielen Dingen.
das
Und das
ist
war.
das Ja-Sagen zu dem, was ist. Das Ja-Sagen zu dem, was ist. Und das ist, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, der das ja auch auf seine Fahne geschrieben hat. Ne? Dieses, ich habe auch angefangen erstmal mit großen Sachen, aber ich mache das auch, wenn der Handwerker nicht kommt oder was weiß ich, und ich das anders geplant hatte. Nicht, das ist ja eine Unverschämtheit und das darf doch nicht wahr sein und ich habe doch da und was. Das kann ich alles abkürzen, indem ich mich auf mein Sofa setze, auf die eine Seite da und sage, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Ende. Das ist
Ja,
jetzt Fakt.
ja,
Es ist
ja,
Fakt.
ja. Und du redest dir das nicht schön, du sagst ja nicht, oh, ich kämpfe jetzt gegen diese Gedanken an und ich muss es jetzt super toll finden und ich muss dankbar
Nee.
dafür sein, sondern es ist im Wesentlichen ist es Akzeptanz.
Ja, es
Das
ist
ist da,
akzeptabel.
der Handwerker ist nicht da, ich sitze hier, die Gedanken sind da, die sagen, boah,
Ja,
Kaffee und so weiter.
ja.
Es ist jetzt einfach alles da. Und ich glaube, damit kommt man wirklich sehr, sehr weit.
Ich
Und das
glaube,
ist,
es ist.
ich bin ja nicht so der Promo-Typ, aber jetzt halte ich doch nochmal die Kamera. Weil genau das ist auch dieses Ja. Und
Ja.
das muss kein Ja, ich springe jetzt auf die Bühne und werde Speaker, obwohl es auch coole Speaker gibt, sein, ja. Das kann ein Ja, jetzt gerade ist es, wie es ist. Das kann es sein.
Ja, das Akzeptieren ist
Ja.
also für mich sehr hilfreich gewesen und kürzt ab dieses Wütendsein und oder ich wurde dann wieder handlungsfähig. Ich wurde wieder handlungsfähig und dachte, okay, was machst du jetzt? Okay, eigentlich hast du jetzt Freizeit, ne? Kannst du es schön gestalten oder so? Du musst jetzt nicht da hinterher jammern oder so. Also das ist schon sicherlich ein Punkt. Aber ich würde jetzt so gerne auch nochmal zu dem Bestatter zurückgehen, oder auch zu diesem anderen Buch, was ich aber noch nicht kenne, aber 111 Weisheiten, wie heißt es, Kiosk-Weisheiten oder
Der
wie?
kleine Kiosk der Weisheiten.
Ja.
Genau. 111 Geschichten sind da drin. Geschichten übers Leben, Geschichten aus dem Zen-Buddhismus, aber auch Geschichten, die mir im Alltag passiert sind, Sachen, die mir jemand erzählt hat, aus irgendwelchen alten Traditionen, also ganz verschiedenes Zeug, Sachen, die man auch noch nie gelesen hat, Sachen, die ich umgedeutet habe und umgebogen habe und so.
Ja, cool.
Genau, es ist eine große deutsche Influencerin in unserer Bubble, die ich sehr schätze, hat mir geschrieben, dass das bei ihr auf der Toilette liegt.
Ja,
Und
der beste Ort.
ja, der beste Ort für so ein Buch auf jeden Fall.
Ja.
Und sie liest immer eine Geschichte und ihr Partner, der auch manchmal auf die Toilette geht anscheinend, liest auch manchmal eine Geschichte und dann fragen sie sich hinterher, hast du die schon gelesen? Nein, und die. Und so könnte man dieses Buch benutzen. Kann sehr gerne ein Klobuch sein.
Ja, ich glaube, das ist sollte man nicht unterschätzen, diesen Ort da. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du das eingebunden in einen Kioskbesitzer,
Genau,
wo
genau.
die Menschen hinkommen und alles Mögliche kaufen können und auch, wenn
Ja,
sie etwas.
das war mir wichtig, dass es ein bisschen erzählerisch ist, dass es nicht einfach nur eine Ansammlung ist mit irgendwelchen
Ja.
Geschichten, weil das kann man sich auch zusammenschrauben lassen jetzt, sondern es hat halt eine Figur und es hat immer wieder Menschen, die zum gehen und immer wieder Dialoge. Das ist nicht nur einfach, hier ist eine Geschichte fertig und dann die nächste. Und es hat eine eigene Atmosphäre, finde ich. Und ich wollte sowas schon ganz, ganz lange auch machen, weil ich solche kleinen Geschichten wirklich sehr schätze und habe es aber jahrelang nicht gemacht. Und dieses letzte Buch, das Leise Jahr, hatte halt die Tore geöffnet und dann war es für mich auch ganz leicht, das jetzt mal runterzuschreiben. Das ging wirklich gut von der Hand.
Das ist so unglaublich. Also vor allen Dingen, es übersteigt meine Vorstellung, aber das heißt ja, zeigt ja nur, wie begrenzt das bei mir ist, 4 Bücher gleichzeitig zu schreiben. Heidewitzka.
In
Und
unterschiedlichen
da
Stadien, ja. Also.
möchte ich nochmal wissen, was sind die Vorteile, die Geschenke von ADHS? Ich glaube, das
Also
gehört
genau,
dazu.
das gehört dazu. Ich möchte aber jetzt, also Heidi Klum hat, glaube ich, neulich wieder gesagt, dass es ihre Superkraft ist, ADHS. Das ist sehr verkürzt und auch toxisch. Deshalb, bevor ich jetzt antworte auf deine Frage, muss ich das nochmal klarstellen. Es gibt extreme Schwierigkeiten, die damit einhergehen. Und wenn man
Ja.
nicht gerade, also sehr viele Unternehmer haben ADHS, sehr viele Künstler haben ADHS. Da sind positive Sachen dabei. Die meisten sind aber nicht Heidi Klum und nicht Elon Musk, sondern die meisten haben einen normalen Alltag, der für sie sehr viel schwieriger ist,
Ja,
als
ist
es ohne
ja.
ADS wäre.
Ja,
Ne?
das glaube
Und
ich.
die Auswirkungen sind wirklich zum Teil sehr, sehr deutlich. So, das vorweggeschoben. Ein typischer Vorteil ist kreatives Denken, weil man einfach schnell assoziiert, weil man Dinge verknüpft, weil das Gehirn halt so springt.
Ja.
Und ein typischer Vorteil ist, es ist kein Aufmerksamkeitsdefizit, sondern man kann sich nicht aussuchen, worauf die Aufmerksamkeit geht. Das ist das Problem. Aber oft sucht sich die Aufmerksamkeit dann halt was aus und kann dann ganz lange dabei bleiben. Also man kann in so einen Hyperfokus, man kann 10 Stunden lang schreiben, wenn man da gerade Bock drauf hat. Man kann es halt nur nicht steuern. Und man kann dann vielleicht 10 Stunden schreiben, aber man kann nicht den Müll runterbringen am Abend. Oder morgen oder übermorgen. So. Also im Alltag schwierig, aber durchaus natürlich auch klassischerweise schon ein paar Vorteile.
Ja, also die wollte ich hier nicht unter den Tisch fallen lassen, ne? Weil
Ja.
ich habe ja auch meine, nicht Probleme, aber immer so viel Mitleid dann da drauf zu packen, ne? Sondern die Hochachtung davor, wie der Mensch damit umgeht.
Genau,
Und
dafür muss man halt sagen, was es da alles gibt zum Umgang. Für
ja.
mich war das ADS-Thema vor 1,5 Jahren auch überhaupt keins. Also ich habe gedacht, das ist überdiagnostiziert bei Kindern, die halt keinen Bock auf die Schule haben. Und dann werden sie
Ja,
vollgestopft mit Medikamenten. Kann sein, dass es manchmal auch so ist. Es gibt aber gleichzeitig offensichtlich, weil man kennt ungefähr die Statistiken, wie viele das haben, und das lässt sich auch in Hirnscans nachweisen inzwischen, also der präfrontale Kortex ist geringer ausgebildet oft und so weiter. Worauf wollte ich hinaus? Thema ADS. Ach so,
vielleicht so.
genau. Ich wollte sagen, dass es eben für viele einfach eine echte Herausforderung ist, das Leben zu führen. Und das muss man halt wissen, damit man auch diese Hochachtung haben kann. Es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich oft schwierig und man verzweifelt oft an sich. Kinder, die ADS haben, hören x-mal so oft Nein wie andere Kinder, ich glaube dreimal so oft oder noch mehr als andere Kinder. Und andere Kinder hören ja schon, das ist ja das häufigste Wort nach dem eigenen Namen oft, was ein Kind bis zum Alter von, was weiß ich, 4 oder 5 Jahren hört, ist Nein. So. Und bei ADS-Kindern ist noch häufiger. Also der Preis ist schon hoch für
Ja,
die
der ist
Kreativität
ohne
immer wieder.
Frage,
Ja.
ganz ohne Frage,
Ja.
ganz ohne Frage. Aber ich habe viel von Menschen mit Beeinträchtigungen oder wie wollen wir das nennen, gelernt. Also wie sie diese Herausforderungen jeweils angenommen haben, was weiß ich, von schweren Krankheiten Bezeichnet man ADHS als Krankheit? Nein, ne? Als Störung
Doch, doch,
oder?
doch, also man kann einen Grad der Behinderung erwirken, je nachdem, wie schwer das ist.
Okay.
Also ja.
Ja,
Also man
aber
kann es,
auch.
also positiv formuliert ist es eine der, also ist es Neurodiversität, gehört zum Spektrum der Neurodiversität, Neurodivergenz, das kann man jetzt wertfrei so sagen, aber es ist, also wenn ich es jetzt beurteilen müsste, wäre es schon eine Krankheit,
Ja, okay.
gemessen an der Welt, in der wir leben.
Ja.
Es hat ja einen Grund, warum es das gibt. Und als vor 20.000 Jahren oder was die Leute in der Höhle gelebt haben, dann war der ADSler halt dafür da, zu sagen, guck mal, da drüben, der ist Grashalm, ist vor 5 Minuten noch anders gewesen. Wahrscheinlich ist hier ein Riesentier oder so, ne? Also es hat ja einen Grund. Aber in der Welt jetzt ist es oft einfach wirklich behindernd, am normalen Leben teilzunehmen.
Ja, also ich glaube, da für eine Bresche zu schlagen und den Menschen vielleicht mehr Verständnis von anderen zu vermitteln, dass die das besser einsortieren können oder so, erscheint mir ganz wichtig. Ich habe aber auch von Johannes McDavid, ich glaube, den kennst du auch, ne? Der Mann ohne Arme, ohne Beine, der jetzt in der Europa Equipe schwimmt
Ja,
für
und vor
Deutschland.
2 Jahren erst überhaupt schwimmen gelernt hat.
Ja, genau. Das war sein größter Panik- und Angstsektor, ins Wasser zu fallen. Und jetzt so etwas und was das, wie das das Leben verändert und wie, ich habe also solche Hochachtung davor. Aber auch für Menschen, die zum Beispiel an einer schweren Krankheit, was weiß ich, sag mal Krebs oder so leiden, die gesagt haben, ich weiß erst jetzt, was in meinem Leben wichtig ist. Also ich habe, also dieses, oh Gott, der Arme und da ist ja jetzt alles vorbei und so, nee, da ist so viel Kostbarkeit auch da drin, also in diesen Situationen, dass es sicherlich sehr schwer ist, dem Ganzen gerecht zu werden, annähernd gerecht zu werden. Also, aber mit großen und staunenden Augen zu gucken, wie Leben funktioniert, auf wie viel unterschiedliche Art und Weise und wie du jetzt da mit deinem Schreiben, vielleicht ist das auch nur temporär, wer weiß das schon, dass da
Absolut, ja, bestimmt.
ja.
Also ich werde jetzt nicht 4.000 Bücher am Stück schreiben, bis ich tot bin. Sicher ist das auch eine Phase.
Ja.
Ja.
Aber da deiner Sehnsucht dann Raum zu geben und sage, ich wollte das schon immer. Ich mache es jetzt einfach. Und ich muss jetzt auch noch nicht wissen, wie es am Ende ist und wie das dann, ich fange an. Das ist ja auch ein ganz erlösender Punkt. Also ich habe mich selber auch wie am Nasenring ein Jahr durch die Arena gezogen, bevor ich dieses kleine Büchlein, also so ein Gedichtsband habe ich mal als erstes rausgebracht, im Döpfschöller. Und da wollte, was ich da alles wissen wollte, ich habe auch ein extra Computerprogramm gelernt und was weiß ich, dabei brauchst du nur ein PDF, was du an den Verlag dann schickst oder so. Aber ich hatte von mir selber so die Nase voll, dass ich kam die Treppe von oben runter und dachte nur, mein Gott, nochmal, fang doch einfach jetzt mal an. Und das war der Startschuss und ich glaube, eine Woche später hatte der Verlag dann das Ergebnis da, weil alles war ja schon irgendwie lacht sozusagen im Computer schon fertig rum, was dann nur noch zusammengefasst werden musste. Dieses.
Also dieser Überdruss auch, dieses Gelangweiltsein von den eigenen Gedanken, die ja
Ja.
auch immer die gleichen, es ist ja nicht mehr, es ist ja das eigene Leiden oder das, nee, das eigene Leiden nicht, aber die eigenen leidvollen, unangenehmen Gedanken, die werden ja auch irgendwann wirklich langweilig. Also wenn man mal drüber
Ja.
nachdenkt, das ist ja wirklich unglaublich öde.
Ja, absolut, absolut. Das ist nicht das perlende Leben, sagen wir mal so. Aber ich kenne es auch. Ich kenne es, wo man sich hinterher fragt, wieso hast du dich da eigentlich immer im Kreis gedreht? Also, und das erleichtert mir das natürlich auch, mit Menschen zusammen zu sein, wo man denkt, mein Gott, nochmal, das hast du doch da schon und da schon und da schon. Und der ist ja vielleicht auch gerade in dieser Schleife, wo er um die Kurven läuft und ja, wo du auch selber mal warst. Also ich finde, das macht so verständnisvoll.
Als ich angefangen habe zu schreiben, war ich 20 und starke Sozialphobie, Wohnung nicht verlassen und so weiter. Und was habe ich geschrieben? Kurzgeschichten. Und dann habe ich, also so fing das bei mir mit dem Schreiben an. Und das Schreiben hat mich auch sehr langsam zwar, aber hat mich zurück ins Leben geholt. Dann habe ich viele Jahre gar nicht mehr geschrieben und dann habe ich wieder geschrieben, aber eben nur so Ratgebersachen, ne? Und jetzt, also das ist eine 20 Jahre alte Schleife, um jetzt wieder mich zu trauen, Geschichten zu schreiben. Schon verrückt, oder 20 Jahre.
Aber hattest du gerade wirklich das Wort nur benutzt? Also da habe ich dann nur
Nee, du hast das
verstanden.
richtig gehört, ja. Du hast es gehört, ja.
Wer bewertet das denn da gerade? Also das.
Also das fällt mir jetzt wirklich schwer, das loszulassen, diesen Gedanken, weil ich vielleicht aber auch, weil es so einfach für mich war. Also das, was ich jetzt mache mit diesen Ratgebertexten, das ist schon lange relativ einfach für mich. Vielleicht auch, weil ich es so lange schon mache. Und mir
Aber
fällt
ich
es
habe
immer
das.
schwer, Sachen zu schätzen, wenn es zu einfach wird.
Also ich selber habe ja auch diesen Gedanken. Klar, nächstes Sachbuch. Also in mir gibt es auch den Wunsch, an dieser Stelle mal geoutet. Könnte ich das überhaupt einen Roman schreiben, so eine Geschichte da drumherum? Weiß ich nicht und so. Das wäre für mich auch so ein nächster Schritt. Also dieses ja,
Wo
Sachbuch.
sind denn da deine Fragezeichen? Ganz kurze Pause, ich muss nur mal mein Kabel umstöpseln, dass ja nicht der Akku leer ist gleich. So, und dann frage ich dich gleich.
Ich klatsche hier mal, weil das für Luis dann immer das Zeichen ist, dass er
Ja.
merke, dass er
Hast
da
du
irgendwas
schon
machen
geklatscht?
soll.
Also,
Ich habe
okay.
schon geklatscht.
Wo sind denn deine Fragezeichen, wenn du sagst, Romangeschichte wäre schon cool, weißt du aber nicht, ob du es kannst? Denkst du da weiter darüber nach, was du
Nein,
vielleicht
ich
nicht
bin
kannst?
da noch nicht reingestiegen. Ich behaupte, ich hätte ein Zeitproblem. Na, also ich habe jetzt auch gar nicht die Ruhe und die Zeit. Und ich weiß, dass ich, als mein drittes Buch erscheinen sollte oder meine Verlegerin hier war und sagte, meinst du nicht, es sollte jetzt mal so ein drittes Buch kommen oder so? Nee, das passt gerade gar nicht. Also ich baue hinten und okay, da wusste ich auch noch nicht, dass Corona vor der Tür steht und so. Und dann sagte ich, ja, aber ich hatte da so eine Idee. Ach so, das ist ja ganz einfach, klar mache ich das. So. Und dann saß ich während der Bauzeit und bei Corona auf meiner Terrasse und habe wunderbar geschrieben. Und es passte alles ideal. Also insofern, dieses Argument ist bei mir selber auch nicht so sehr belastbar, was ich mir dann sage, nee, es passt gar nicht, passt zeitlich nicht. Du hast ja dieses und jenes. Alles im Leben hat ja seine Zeit und so. Ich habe da auch meine Argumente, wo ich mich hinter verstecken kann.
Hast du ein Thema? Also wenn das jetzt, man kann ja mit einem Thema, kann man einen Ratgeber draus machen oder auch einen Roman
Ja.
irgendwie. Hast du das Thema schon für dich?
Ja, das wäre schon eine Generations Geschichte, vermutlich mit drei verschiedenen Generationen, wo Schwergewichte liegen, wo ja, da habe ich eine Sicht der Dinge, sagen wir mal so, von der ich meine, dass diese Aspekte auch mal liebevoll beleuchtet werden könnten. Und ich habe eigentlich auch tatsächlich, jetzt bringst du mich aber auch ein bisschen ab vom Thema des Podcasts, was wir eigentlich vorhatten, dieses ich sah die Menschen zusammenkommen bei einem Hinterhoffest. Also die zwei, drei Hinterhoffeste, die diese Menschen dort machen, die da wohnen. Selber, jeder bringt irgendwie selbstgebackenes oder sowas mit zum Essen. Irgendwo Musik wird von der Hand gemacht und dann hängen da noch ein paar Lampignons und ein paar Kerzen stehen auf den Tischen. So eine Atmosphäre hatte ich mir vorgestellt. Also nicht ein Konflikteinstieg oder muss auch sowieso gar nicht zu einem Konflikt führen, weiß ich aber noch gar nicht. Und sondern so ein liebevoller, so miteinander und jeder erzählt dann da so und dann treffen die sich. Die werden ja wohl drei Protagonisten dann bei mir sein. Die treffen sich da und dann wird da irgendwas draus entstehen. Man gräbt ja dann auch immer in den eigenen Fundus. Da wird was mit irgendeiner malt von denen, weil ich selber male. und sowas. Mal gucken.
Für
Das
mich
ist.
klingt das auf jeden Fall geschichtentauglich. Und ich meine, du hast auch schon Gedichte geschrieben. Also klar, man braucht für für diesen Roman, das ist nochmal, sind nochmal andere Fähigkeiten. Aber vielleicht hast du die schon oder kannst sie relativ schnell dir irgendwie, ne, raustüfteln. Ich
Danke,
würde
dass
es
du
gern
das
lesen.
gerade noch mal wieder sozusagen ein bisschen höher geholt hast in mir.
Gern. Gern.
Sehr schön, sehr schön. Wer weiß, was der Sommer auf der Terrasse alles so bringt, den wir ja demnächst haben werden, den wir demnächst haben werden. Ja, also dieses, jetzt kommen wir wieder bitte zurück zu dir. Als du dieses Wort My Monk für deinen. Nee, es ist ja nicht ein Firmenname, es ist eine Plattform, es ist eine deine Hauptdarstellung. Ich meine, du wirst ja millionenfach, also dein Podcast ist millionenfach runtergeladen, deine Seite ist, weiß ich nicht, 100 Millionen aufgerufen oder das sind ja Wahnsinnszahlen alle. Da war ja dieser Titel keine Schnapsidee. So, ach ja, das hört sich ganz nett an und das mache ich, sondern was war dahinter? Was war dieser Mönch?
Das Wichtigste daran war für mich, dass ich mich dahinter verstecken konnte. Wenn ich das heute nochmal machen würde, nochmal neu anfangen würde, würde ich mir keinen Namen dieser Art ausdenken. Und das war für mich auch jetzt ein längerer Prozess, dass ich zum Beispiel bei Instagram nicht mehr My Monk heiße, sondern nur noch mit meinem realen Namen unterwegs bin und so. War ein längerer Prozess. Würde ich heute halt gleich so machen. Damals war es sinnvoll für mich, weil ich mich einfach sonst nicht getraut hätte, nicht rausgetraut hätte. Also es war eine Krücke und auch keine dumme Krücke sicher, aber es war halt eine Krücke, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn wir jetzt mal nur bei der Krücke bleiben, finde ich, das ist, also ich wollte nichts, ich wollte was Spirituelles machen, was aber nicht an eine Religion gebunden ist. Das war ein Kriterium. Und ich mag Worte und ich mag alle Alliterationen. Das war halt sehr brandingfähig einfach. Also das wäre so der nüchterne Grund dahinter, ne? Genau. Und klar, das Bild passt schon zu dem, was ich gemacht habe. Auch was ich ja nicht wusste, es hat auch sehr, sehr lange dazu gepasst. Also jetzt 15 Jahre oder was später, 15, 14, 14 Jahre später sage ich ja nichts komplett Gegenteiliges. Insofern war
Nein.
es gar nicht so doof, glaube ich. Aber wie gesagt, die Funktion war halt eine andere als da jetzt.
Ich würde gerne nachvollziehen, was hat dich dann aber zu dieser Erkenntnis bewogen, du würdest es heute nicht nochmal so machen?
Ich
Was
muss mich
wäre
nicht mehr so
an dem nach?
verstecken. Ich muss mich nicht mehr so verstecken. Das ist die Erkenntnis oder auch die Fähigkeit.
Okay. Also ich habe das aus den gleichen Gründen gemacht. Ist ja auch nicht mein richtiger Name, Greta Silva. Weil ich auch im Netz, das ist aber mehr so ein Frauenthema, ne, einen Schutz brauchte oder glaubte zu brauchen. Und Branding, Silber wie meine Haare. Also
Ja, aber du bist halt der Unterschied ist bei dir ist, dass das würde dir jeder raten, so, ja, also oder viele würden es dir raten, denk dir einen Namen aus und so weiter und dann bist du aber trotzdem du da draußen in der Welt. Das macht einfach Sinn. Bei mir hat es 5 Jahre gedauert, glaube ich, bis zum ersten Mal ein Foto von mir auf meiner eigenen Website war.
Ja,
Also
das ist.
das ist mein Ausmaß von Verstecken gewesen. Genau.
Das heißt, oder darf ich das daraus schließen, dass du mehr zu dir stehst jetzt als damals?
Sicher, also ich war so ängstlich damals. Also das, ich hatte so Angst vom Leben und vor den Menschen und beurteilt zu werden. Ist jetzt nicht so, dass ich also dass es mich jetzt täglich auf die Bühne zieht, aber es ist überhaupt kein Vergleich. Da bin ich wirklich weit gekommen. Auch schon vor der Diagnose, ADHS-Diagnose. Also auch, da bin ich auch vorher schon wirklich weit gekommen.
Aber du hast ja vorher auch noch ein anderes Leben, was ich eigentlich sonst gar nicht erwähnen wollte, aber der Starstudent und mit was weiß ich für Auszeichnungen abgeschlossen, dein Studium und dann auch der Einstieg erstmal in die Beraterwelt, das war ja alles mit Glorienschein versehen. Warst du da eigentlich auch der Ängstliche und hast vielleicht das als Schutzschild benutzt und warst deswegen besonders, weiß ich nicht, fleißig oder wie auch immer?
Ich hatte kein Schutzschild. Im Studium habe ich mich fast nie in die Uni getraut. Also wenn ich dann die Kunst war immer, nie in die Uni zu gehen und trotzdem den Stoff zu haben. Und dann gegen Ende des Studiums musste ich da manchmal zu so Repetitorien, wo man dann halt irgendwie also wenigstens das Material bekommen hat. Und da gab es so Menschen, andere Studenten, die haben gesagt, wer bist du? Dann habe ich gesagt, ja, ich studiere BWL. Sie so, auch, ja, seit wann? Und dann haben wir gleichzeitig angefangen und die meinten, wir studieren seit drei Jahren zusammen, wir haben dich noch nie gesehen, noch nie. Und ich habe auch damals, also alle Prüfungen geschoben, ich habe irgendwie, weiß nicht, 40% oder so vom Studium im letzten Semester gemacht, einfach, also danke ADS auch. Wenn ich es aufschieben konnte, habe ich es aufgeschoben. Irgendwann ist dann der Stresspegel und der Druck so hoch, dass man es auch mit ADS schaffen kann. Darauf lief dann hinaus. Und bei dem Job musste ich mehrmals abgeholt werden von Menschen aus meinem Umfeld, weil ich einfach so krasse Panikattacken hatte und nicht mal mehr alleine mit dem Taxi nach Hause fahren konnte. Also ich hatte da
Auch im
kein
Studium
Schutzschild.
schon. Auch im Studium
Im
schon.
Studium, im Studium, genau, im Studium bin ich gar nicht zur Uni gekommen, meistens, aber danach eben im Beraterjob da.
Ach da.
Da musste
Okay.
man ja irgendwo hin und
Ja.
ich konnte aber eben nicht immer da bleiben, weil ich da richtig krasse Panikattacken hatte.
Also ich glaube wirklich, dass du so vielen Menschen hilfst, indem du so offen darüber sprichst. Und jetzt auch in deinen Büchern. Da Wege sich zeigen. Und wie du hast es, glaube ich, vorhin selber so formuliert, als das leise Ja, als du das geschrieben hast, oder der Mensch merkt, das ist auch nicht das der alleinige seligmachende Weg für Menschen in der Situation, ne? Dass diese Ruhe, nach der man sich so sehnt und so. Also, ich glaube, ich weiß, dass du der Menschheit einen so unglaublichen Dienst erweist, indem du mit diesem, was in dir ist und was die Gesellschaft vielleicht im Moment gar nicht so leicht handeln kann, dass du damit rausgehst und das benennst und so, also für mich ja so viel Zauber da drin liegt, so viel. Das heißt nicht Zauber in dem Leid, wobei ich da trotzdem auch einen Wert drin sehe. Also wie du mit dieser Form des Lebens umgehst und wieder neue Wege für dich findest. Also insofern, das ist einfach großartig. Danke dir da so sehr dafür, so sehr dafür. Also wenn du jetzt nicht noch eine Seite gerne zum Ausdruck bringen würdest, wäre es für mich jetzt auch ein runder Abschluss unseres Gesprächs. Aber schau mal, was würdest du vielleicht noch mal
Ich würde dich
unbedingt?
gern, ich würd dich gern fragen, warum du glaubst, dass das, also danke erstmal für deine Worte. Es fällt mir schon ein bisschen leichter, das anzunehmen als letztes Mal, als wir uns gesehen haben und du auch was sehr Nettes zu mir gesagt hast. Warum macht denn das nicht einfach viel mehr Menschen, das, was du jetzt bei mir so herausgestellt hast? Warum reden nicht viel mehr Menschen drüber, über die Dinge, die sie beschäftigen und die Schwierigkeiten?
Also ich glaube, aus demselben Grund, wie du dich nicht zeigen mochtest, dieses bewertet werden. Da draußen ist, man will dazugehören und also Urbedürfnisse letztendlich wohl, die wir alle in uns haben, heißt es. Und ich weiß auch nicht, wie es entsteht. Ich beobachte das ja auch bei meinen Enkelkindern und versuche überall gegenzusteuern oder so, aber da ist schon so viel da drin, in diesem Angepasstsein, in diesem Muster, wo ich sage, nee, musst du gar nicht. Also, ne, Ellbogen raus und guck mal, wo ist dein Weg? Klar lernt man erstmal sogar das Laufen lernen und was weiß ich von den anderen. So. Und dann haben wir kein Ritual, ich weiß nicht, wann das wäre, mit 13, mit 12, mit 14, 15, wo es dann heißt, okay, du hast viel dir abgeguckt, ist auch alles fein und schön, aber versuch jetzt immer noch mal einen Blick zusätzlich da reinzunehmen. Was ist dein eigenes? Entspricht es dir? Machst du das auch dir zuliebe oder machst du das, um dazu zu gehören, weil das in der Klasse alle machen oder ne, so dieses, was weiß ich, Herdentier? Man hat da ja alle möglichen Stempelkissen da drum rumliegen, was das so sein könnte. Das fehlt uns in meinen Augen. Und also mir ist es heute peinlich, wenn ich zurückgucke, wo ich denke, wie konnte das so lange dein Thema sein? Also ich war verzagt, dass mein Körper nicht so aussah wie der von Marilyn Monroe, wenn das überhaupt die Jungen noch kennen. Danach kam Twiggy, das Waschbrett, dann kam die sportliche Frau. Also all mein Körper konnte das alles nicht. Und statt dass wir vermitteln, dass die Welt braucht diese Einzigartigkeit, die braucht nicht geklontes, was weiß ich, von einer Person x Mal. Und also das, da dürfen wir doch lernen, dass unsere Einzigartigkeit, das heißt unsere Ecken und Kanten, über die wir manchmal selber stolpern, das ist das, was die Welt braucht und was wir auch in die Welt tragen sollten.